Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum bleibt Hoffnung für die Ukraine so wichtig? Wer ist heute für die Rückreise in den Berliner Dom gesegnet worden? Und was bleibt Chemnitz vom Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025? Themen dieser Stunde. Kein Krieg mehr in der Ukraine, keine weiteren territorialen Zugeständnisse an Putin, dafür aber alles an ihn, Zitat, was Russland in den nächsten Monaten sowieso erobert hätte. So blickt Donald Trump auf die Verhandlungen des US-Plans, diesen seit 3 Jahren und 9 Monaten währenden Krieg zu beenden. Wie sollte die Zukunft der Ukraine aussehen? Das möchten wir im anhaltenden diplomatischen Hin und Her auf höchster Ebene von Jewgenia Belorussets wissen, die Fotokünstlerin und Schriftstellerin, die den Anfang des Kriegs in Tagebüchern festgehalten hat, ist vom Haus der Kulturen der Welt mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Dieses Jahr hat sie den Alice Salomon Poetikpreis bekommen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie halten Sie die Ungewissheit aus, was aus Ihrer Heimat wird?
Die Ungewissheit, ja, ist ein gutes Wort. Jeder Tag des Krieges ist eigentlich ein Tag der Zerstörung. Also Ukraine befindet sich in einer ständigen Krise, ständigen Katastrophe. Das muss man nie vergessen. Als ich mein Tagebuch begonnen habe, war für mich so, dass ich dachte, dieser Krieg darf nicht fortgesetzt werden und soll unbedingt sofort gestoppt werden. Ich habe den Krieg als Terrorkrieg von Anfang an gesehen. Und ich dachte, die Weltpolitik, die westliche Politik wird ein Mittel entwickeln, damit Putin möglichst schnell gestoppt wird. Es wird ausgearbeitet, es wird einen politischen Mechanismus geben, der das alles stoppen würde und nicht einfach auf pure Gewalt sozusagen des Krieges, das alles, die ganzen Entscheidungen übertragen würden. Was wir eigentlich mit eigenen Augen gesehen haben, dass plötzlich der Krieg sollte entschieden werden, sozusagen im Kriegsfeld, was eigentlich tägliche Zerstörung meines Landes bedeutete, für mich wenigstens.
Wo liegen denn für Sie die größten Fehler Europas, des Westens im Umgang mit Putin, der Trump nun an seiner Seite weiß?
Ich weiß nicht, das ist alles so kompliziert. Und es ist sehr schwer, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen, sogar über Trump, und das alles so zu sehen, dass er plötzlich total auf Putins Seite ist, was es bedeuten soll auch. Es ist sehr schwer einzuschätzen, aber vielleicht sind die langsamen Reaktionen, langsame Sanktionen, große Vorsicht und immer reaktive Haltung Europas, was wahrscheinlich viele Erklärungen hat, der Grund, dass die Situation, die so tragisch und schrecklich ist, sich eigentlich so verzögert hat.
Inwiefern verzögert?
Dass der Krieg dauerte und dauerte. Und mit jedem Tag des Krieges, ukrainische Städte waren zerstört, ukrainische Armee wurde langsam schwächer, weil die Menschen wurden müde. Wir müssen auch vorstellen, dass in der Ukraine läuft der Krieg, der den Zweiten Weltkrieg ähnelt und teilweise auch Ersten Weltkrieg ähnelt. Es bedeutet, es ist Erschöpfungskrieg. Von Anfang an waren die Städte attackiert. Infrastruktur war von Anfang an, von 22, attackiert. Menschen lebten schwerer und schwerer. Und Wiederaufbau sollte praktisch sofort stattfinden, weil Menschen verlieren ständig ihr Zuhause. Und sogar neue Städte waren besetzt. Einige Territorien waren befreit in 2022. Aber seit jenem Jahr passierte es nicht mehr. Wir haben vieles verloren. Und das alles hatte eine bestimmte Inertion, mit der anscheinend viele, viele Politiker einverstanden waren, weil sie keine bessere Lösung fanden.
Jetzt versucht Europa bei den Verhandlungen über diesen US-Plan, von dem wir gar nicht genau wissen, was von den 28 Punkten eigentlich noch aktuell ist, Einfluss zu nehmen und pocht auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Ist Frieden damit herstellbar oder ist Frieden etwas ganz anderes?
Also wir wissen nicht, was konkret da gemeint ist. Und ich denke, es ist einer der wichtigsten Punkte für die Ukraine und für die ukrainische Gesellschaft, weil es gibt schon Enttäuschung und Verzweiflung und sehr, sehr große Reflexion über Budapester Memorandum und über diese Erfahrung, dass Garantien existieren auf dem Papier, aber gar nicht de facto. Man muss schon schauen, wie man effektiv so eine zukünftige Aggression irgendwie aufhalten konnte, bevor sie sogar beginnt. Einige Ideen, die damit verbunden sind, dass alle Privilegien, die Russland anscheinend nach diesen traurigerweise, aber doch nach einem Waffenstillstand und Frieden bekommt, dass das alles sofort die Geltung verliert, das konnte wirksam sein. Aber ich bin wirklich eine Schriftstellerin und Künstlerin und es ist sehr schwer, die Wirksamkeit der noch nicht erwähnten und nicht durchgeschriebenen Garantien zu bewerten. Jedoch ist es sehr wichtig, dass die klare und funktionierende und verpflichtende Garantien der Öffentlichkeit bekannt werden, wenn so eine Verhandlungen überhaupt wirklich stattfinden und Frieden als Perspektive sichtbar wird.
Sie leben und arbeiten in Berlin und in Ihrer Geburtsstadt Kiew. Ihr aktuelles Buch heißt Über das moderne Leben der Tiere. Gäbe es das Buch ohne diesen Krieg?
Eigentlich, ja, dank, dass dieser Krieg erst im Februar begonnen hat, dieses Buch existiert. Ich habe die Arbeit an diesem Buch beendet im Januar 22 und als der Krieg begann, meine frühere künstlerische Forschungsarbeiten, alle waren stark unterbrochen und das, was mit der Gesellschaft seitdem passiert, ist etwas ganz anderes und ganz Neues, was meine ganze Kräfte, Aufmerksamkeit bindet. Und es ist nicht unbedingt, ja, ein guter Rahmen für die Kunst, sondern eher ein Ort des Erlebens, Schmerzens und und der Hoffnung, dass einmal ein Abstand groß genug zu den Ereignissen sein wird, damit man sie wirklich künstlerisch aufarbeiten kann. Seitdem arbeite ich sehr fragmentarisch. Ich versuche etwas zu tun und weiterzuarbeiten, aber es sind eher Bruchstücke als etwas Ganzes und ein großes Projekt.
Sie haben vorhin gesagt, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben, und ich sage mal im 20. Jahrhundert, historisch schon sehr viel erdulden müssen. Haben Sie noch Kraft für eine Zukunft, von der noch keiner weiß, wie sie praktisch aussehen wird?
Ich denke, Wiederaufbau und Investitionen sind ein sehr wichtiger Aspekt. Das gibt die einzige Hoffnung, dass die Länder, die in die Ukraine investieren würden, auch sehr stark interessiert sein würden, dass der Krieg nicht zurück ins Land kommt. Und auch für die Ukrainer wird eine Hoffnung entstehen, weil der Krieg bedeutet auch Armut und Verlust. Heutzutage, wo sogar die Infrastruktur zerstört ist, leben sehr viele Familienhaushalte ohne Licht und teilweise auch ohne Heizung in so einem Winter. Und wenn der Frieden kommt und mit dem Frieden kommt ein Projekt der Entwicklung, dann gibt es Chancen, dass das Land wirklich eine echte, stabile und plötzlich wieder klar existierende Zukunft spüren wird.
Sagt Jewgenia Belorussets. Ich danke Ihnen sehr und ich wünsche Ihnen alles Gute und noch einen guten Abend.
Danke.
Fotos in Schwarz-Weiß, das ist eines der Markenzeichen von Philip Montgomery, geboren 1988. Ein zweites Markenzeichen, die Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika mit journalistischem Auge zu porträtieren. Weil die Hamburger Deichtorhallen nun seine American Cycles zeigen, hat Fazit Annette Schneider gebeten, sich die Ausstellung des Amerikaners für sie schon mal anzusehen.
Im eiskalten Wisconsin wärmen sich fünf streikende Stahlarbeiter in einer Baracke auf. Aus einem metallisch schwer wirkenden Vorhang schiebt ein Krankenpfleger einen Wagen mit einem Covid-Toten. Auf einer Straßenkreuzung stehen Sofas, ein Kiosk, dazwischen Menschen. Hier wurde George Floyd ermordet. Monatelang haben die Demonstrierenden die Kreuzung besetzt. Und 5 alte, weiße, mit Gewehren bewaffnete Männer präsentieren sich der Kamera. Die rechtsextreme Milizversammlung übt auf einer Wiese den wenig später stattfindenden Angriff auf das US-Kapitol. Mit diesen Fotografien eröffnet die Ausstellung und es braucht nicht mehr als diese Aufnahmen, um zu erkennen, dass dem 36-jährigen Philip Montgomery hier ein Gesellschaftspanorama der aktuellen USA gelingt.
I really have tried to think of my work as a specific historical moment.
Ich habe versucht, meine Arbeit als einen spezifischen historischen Moment im großen Ganzen der Vereinigten Staaten zu betrachten. Die Arbeit beginnt am Ende der Präsidentschaft von Barack Obama und konzentriert sich im Wesentlichen auf die Jahre von Trump. Und ich habe angesichts dieses Zeitraums überlegt, okay, wenn wir heute über Amerika arbeiten wollen, welche Probleme und Themen beschäftigen das amerikanische Leben?
Es geht um die verheerende Opiatkrise, um rassistische Polizeigewalt, um Zwangsräumungen, Klimakatastrophe, um die aktuelle Flüchtlingspolitik. Die Ausstellung präsentiert die Aufnahmen nicht als Serien, sondern als Cluster, sodass unterschiedliche Themen ineinandergreifen. Man sieht Menschen, die gegen rassistische Polizeigewalt demonstrieren, aus einer Tränengaswolke stürmen bewaffnete Polizisten, gut situierte weiße Trump-Wähler jubeln über den Wahlsieg und hinter hohen Reihen NATO-Draht ragt ein neues Internierungslager für Migranten auf. Für die Kuratorin Nadine Isabel Henrich steht fest,
dass er sowohl in seiner künstlerisch-dokumentarischen Praxis als auch in den Themensträngen, die seine Arbeit entwickelt, eigentlich weit über die USA hinausreicht. Es sind Erzählungen über gesellschaftliche Spannungen und Allianzen, die sich auch im Widerstand bilden können, die für eigentlich einen kontinuierlichen Kampf und eine Suche in demokratischen Gesellschaften stehen, die wir gerade an den USA beobachten können, die aber in ähnlicher Weise in Europa stattfinden.
Philip Montgomery zeigt auf eindringliche, beklemmende, bestürzende Art und Weise oben und unten Interessen, Ursachen und Wirkung. Ein kostenloses Booklet liefert Hintergründe und Zusammenhänge zu jeder einzelnen Aufnahme. Diese Informationen gleichen einer erschütternden Liste über die Machtstrategien der Konservativen gegen eine Bevölkerung, die um Demokratie und ihre Rechte kämpft. Die streikenden Stahlarbeiter in Wisconsin etwa lösten massiven Widerstand der Konservativen aus, die seitdem gegen US-Gewerkschaften vorgehen. Oder die massenhaften Zwangsräumungen, die vor allem die Ärmsten treffen, sind ein lukratives Geschäft für Datenfirmen, die Räumungstermine an spezielle Räumungsunternehmen verkaufen. Anders als frühere große DokumentarfotografInnen wie Walker Evans oder Dorothy Lange und völlig anders als die skandalsüchtige Mainstream-Pressefotografie zeigt Montgomery die unter staatlicher Macht und Willkür leidenden Menschen nicht als anonyme, ohnmächtige Wesen, sondern selbstbewusst, oft protestierend und Widerstand leistend.
It's really important. America is a huge place and it's deeply complex. It's not monolithic.
Widerstand ist so wichtig. Amerika ist riesig und ungemein komplex. Und im Alltag ist es alles andere als monolithisch. Ich denke, meine Aufgabe ist es, zu verstehen und nachzuvollziehen, wie die Menschen dorthin gelangt sind, wo sie sind. Selbst um Klasse oder Armut zu verstehen, hilft es zu begreifen, warum das System sie in diese Lage gebracht hat.
Basically place them in the situations that they're in.
Und dann ist da noch etwas sehr Faszinierendes. Philip Montgomery hat nicht nur ein Riesentalent, bestimmte Ereignisse und Entwicklungen als historische zu begreifen und festzuhalten, er verwandelt sie auch ästhetisch in solche. In sekundenschnellen Entscheidungen gelingen ihm oft fast ikonenhaft anmutende Bildkompositionen. Zusätzlich führt der Einsatz von Blitzlicht zu einer fulminanten Wirkung. Am Tag wie in der Nacht verwendet, verfremdet das Licht Menschen und Geschehen auf eine Art, die sie wie auf einer Bühne wirken lassen oder wie eingefroren auf einem Historienbild. So weist die Fotografie über das spezielle Ereignis hinaus. Und das, so betont Nadine Isabel Henrich, der diese beeindruckende Ausstellung zu verdanken ist, kommt einer Aufforderung gleich.
Seine Bilder sind eben deswegen über die spezifische Situation, die abgebildet ist, hinaus relevant, weil sie uns eigentlich ermutigen und uns selbst sozusagen befähigen, Geschichte umzuschreiben.
Von Freitag bis 10. Mai American Cycles, Fotografien von Philip Montgomery in den Hamburger Deichtorhallen. Die Hohenzollern, das Haus der preußischen Kurfürsten und Könige sowie der deutschen Kaiser. Weil sich deshalb im Berliner Dom eine der wichtigsten dynastischen Grabstellen Europas befindet, hat sich Sebastian Engelbrecht angeschaut, wohin deren Sarkophage nach 5-jähriger Sanierung der Kirche zurückgekehrt sind.
Das Gewölbe mit seinen weißen, hell beleuchteten Decken und den massiven Pfeilern wirkt gar nicht wie eine Gruft. Sauber glänzen die Bodenfliesen und man gewinnt eher den Eindruck, als wäre man in einem Ratskeller oder Bierlokal. Zudem noch sind die 91 Särge der Hohenzollern eingepackt in weiße Folien, wie einst Christus Reichstag, und haben so gar nichts Gruseliges an sich. Am 28. Februar soll die Hohenzollerngruft nach 6 Jahren wieder öffentlich zugänglich sein, umgeben von einem extra Andachtsraum, einem Café und einer erläuternden Ausstellung. Kuratorin Birgit Walter überblickt die ganze Weite der Gruft.
Dort beginnen wir mit den allerältesten Särgen, die so um 1600 ungefähr, aus der Zeit sind die Bestattungen. Und dann zieht sich das so ein bisschen chronologisch hier rüber bis zum Sarg des großen Kurfürsten, den wir jetzt gleich öffnen werden, und seinen Kindern, die dahinter dann bestattet sind, aus der ersten Ehe und dann aus der zweiten Ehe in diesem Bereich.
Der 10 Tonnen schwere Sarkophag des großen Kurfürsten, also Friedrich Wilhelms von Brandenburg, gestorben 1688, bleibt natürlich auch beim Pressetermin verschlossen. Aber Dombaumeisterin, Kuratorin und Restaurator nehmen die Folie ab von diesem historischen grau-grünen Koloss, der übrigens erst 1887 aus schlesischem Marmor hergestellt wurde. Auch für Dombaumeisterin Sonja Tubesing ein spannender Augenblick.
Gab es ja schon viele große Momente. Sie sehen ja, die Särge sind jetzt alle da. Wir haben im September diesen Jahres angefangen, die Särge wieder zurückzuführen. 91 Särge sind das insgesamt, die wir hier bewegt haben. Für mich war das was sehr Besonderes. Wer bewegt Särge, wer baut schon mal eine Grablege um? Also der Meilenstein Sargrückführung ist uns geglückt im September, Oktober diesen Jahres.
Aber warum eigentlich diese Renovierung der Gruft? 1999 bis 2020 stand sie interessierten Besuchern offen als weitere Attraktion im megalomanen Gebäude des Berliner Doms. Die Domgemeinde lebt von den Eintrittsgeldern der Touristen, angezogen auch von der Gruft der Hohenzollern. Es fehlte aber eine Lüftung und eine angemessene Klimatisierung für diesen unterirdischen Ort. Und um die zu bauen, mussten Bauarbeiter stemmen, sägen, bohren.
Wir hatten die Totenruhe ja ohnehin gestört. Ab 99 kamen hier Menschen rein. Wir hatten vor Corona 750.000 Besucher pro Jahr. Die waren warm und die haben Feuchtigkeit in die Grablege gebracht. Und wir hatten keine Möglichkeit, hier zu lüften. Es war zu warm in der Grablege und zu feucht, was zu Schäden an den Sarkophagen geführt hat. Das heißt, wir haben eine Klimaanlage eingebaut.
Restaurator Thomas Lucker hatte die Aufgabe, die 91 Sarkophage und Särge, bestattet vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, in ein Ausweichquartier am Rande der Stadt zu bringen, in ein Kunstdepot in Pankow und sie wieder zurückzuholen.
Es geht auch um Würde und es geht um Pietät, wenn sie die Objekte bewegen, wenn sie sie transportieren, wenn sie sie einlagern.
Die Störung der Totenruhe sind die Hohenzollernkönige, ihre Frauen und Kinder fast schon gewöhnt. Ihre Sarkophage sind immer wieder bewegt worden, zum Beispiel vor dem Bau des heutigen Doms zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dompredigerin Christiane Münker ist sicher, dass die Pietät auch dieses Mal gewahrt blieb.
Sodass wir auch, als die Särge sich jetzt wieder auf den Weg gemacht haben, aus ihrer Zwischenlösung, aus diesem auch sorgfältig aufgebauten Depot, sind sie auch begleitet worden. Wir haben einen Segen gesprochen, einen sogenannten Reisesegen, um eben deutlich zu machen, das sind wirklich keine musealen Dinge, die Dinge, sondern es sind Särge, es sind Menschen, die bei ihrer Bestattung der Liebe Gottes anvertraut worden sind.
Klimatisch optimiert, barrierefrei, umgeben von Aufzügen, sind die alten Hohenzollern jetzt für alle erreichbar. Und das in fast schon gleißendem Licht, das man gewiss herunterdimmen kann, wie Dombaumeisterin Tubesing betont. Aber bei Helligkeit sieht man eben mehr.
Die sind aus Stoff, da sind Stickereien dran, es sind Metallsarkophage, die geprägte, farbgefasste Wappen, Engelsköpfe. Das konnte man vorher gar nicht sehen, als wir die Särge vorher hier stehen hatten. Und das schaffen wir mit dem neuen Licht.
Nicht zu vergessen, 2 Särge und die darin befindlichen Leichen lassen sich nicht zuordnen. Eine Rechtsmedizinerin aus Kiel soll jetzt herausfinden, um welche Majestäten es sich handelt.
Sebastian Engelbrecht berichtete, und es geht weiter mit Renate Steininger.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Hamburgs Bürgerschaft hat den Weg für ein neues Opernhaus freigemacht. Nur die Linkspartei stimmte einem Vertrag zwischen der Stadt und der Stiftung des Milliardärs Michael Kühnen nicht zu, der für den Neubau bis zu 340 Millionen Euro zur Verfügung stellen will. Während Hamburg sich mit knapp 150 Millionen beteiligt und unentgeltlich ein Grundstück zur Verfügung stellt. Alle weiteren Kosten und Risiken trägt nach Angaben der Stadt die Stiftung. Kritisiert wird insbesondere, dass der Senat die historische Verantwortung im Zusammenhang mit der NS-Vergangenheit des Unternehmens Kühne und Nagel ausblende. Baubeginn soll in etwa 4 Jahren sein. Die Fertigstellung wird für 2034 anvisiert. Im Vergabeverfahren hatte sich ein dänisches Architektenbüro durchgesetzt. Der deutsche Film In die Sonne schauen ist insgesamt 8-mal für den Europäischen Filmpreis nominiert. Heute wurde bekannt gegeben, dass das Drama von Regisseurin Mascha Schilinski auch für Kamera, Musik, Kostümdesign, Maskenbild und Casting ausgewählt wurde. Vergangene Woche hatte ihn die Europäische Filmakademie bereits für Regie, Drehbuch und als besten Film nominiert. In die Sonne schauen soll auch für den Oscar ins Rennen gehen. Der Film zählt damit zu den Produktionen mit den meisten Nominierungen neben dem Roadmovie Sirat des Franzosen Oliver Lachey und dem Drama Sentimental Value des Norwegers Joachim Trier. In die Sonne schauen handelt von 4 jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben. Der Europäische Filmpreis wird am 17. Januar in Berlin verliehen. Die Architekten Wan Shu und Lu Wenyu werden Kuratoren der 20. Architekturbiennale Venedig im November 2027. Das Ehepaar aus China gründete 1997 das Amateur Architecture Studio und setzte damit laut Biennale Maßstäbe durch die Verbindung von recycelten Materialien und moderner Technik. Ihr Konzept vereint demnach Innovation mit traditioneller Handwerkskunst und setzt auf eine kritische Auseinandersetzung mit urbaner Zerstörung und Wiederaufbau. Zu ihren bekanntesten Projekten gehören das Ningbo Historic Museum und der Xianshan Campus der China Academy of Art. Dieser wurde von der New York Times als eines der 25 bedeutendsten Werke der Nachkriegsarchitektur ausgezeichnet. Wan Shu erhielt 2012 den Pritzker-Preis, die renommierteste internationale Auszeichnung im Bereich Architektur. Er war der Erfinder des Leuchtsteckspiels Light Bright und des Mausefallenspiels Mousetrap, auf Deutsch Maus reiß aus. Jetzt ist US-Spieledesigner Bert Meyer im Alter von 99 Jahren gestorben. Seine Kreationen kamen in der Nachkriegszeit auf den Markt, als Kunststoffteile und Massenproduktion die Spielewelt verändert haben. Das führte zur Erfindung dynamischerer Spielzeuge. Auch Meyer nutzte den Moment. Das Time Magazine listete Light Bright unter die 100 besten Spielzeuge. Und es fand Eintritt in die Ruhmeshalle des Strong National Museum of Play im US-Bundesstaat New York.
Juliette Binoche und Ralph Fiennes geben sich zusammen ab morgen im Kino die Ehre. Außerdem weihnachtet es natürlich auch in den Lichtspielhäusern. Aber Kritikerin Anke Lewecke hat es in dieser Woche mit 9 Filmen, die mit S beginnen, Satanische Sau und Sehnsucht in Sangerhausen. Schöner kann ein Stabreim nicht sein. Anke, Ursula Neder und Ein Sommer in Ostdeutschland. Was für eine Geschichte hat Julian Radelmacher sich ausgedacht?
Na, ich würde eher mal sagen, dass er an seinem Schauplatz dort in Sachsen-Anhalt deutsche Geschichte und deutsche Gegenwart findet. Und wir gehen ziemlich viel durch den Ort und dann sehen wir immer doch sehr erhaben eine bergähnliche Halde. Sie kommt von Kupferabbau. Wir erfahren dann, dass das Bergwerk 1990 geschlossen wurde. Da in der Nähe gibt es aber auch die Barbarossa-Höhle. Also deutsche Mythen kommen mit in den Film rein, aber auch deutsche Romantik, weil der Dichter Novalis hat da auch ums Eck sein Anwesen. Es geht auch nicht um blaue Blumen, aber um blaue Steine. Und die Stadt selbst hat einerseits so mittelalterliche verwinkelte Gässchen und dann Plattenbauten. Und in einer Plattenbausiedlung wohnt eben Ursula, eine eine junge Frau. Morgens putzt sie im Möbelhaus, nachmittags serviert sie Rosentorte, weil Sangerhausen hat auch eine der größten Rosensammlungen. Aber ansonsten ist sie so ein bisschen lost und weiß nicht, was sie vom Leben will. Dann gibt es Neda, die kommt aus dem Iran, ist geflüchtet und die will Reiseinfluencerin werden, nach dem Motto mit Harz durch den Harz. Und dann gibt es noch einen Koreaner, Sung Nam, der lebt schon sehr, sehr lange in Sangerhausen, aber alle halten ihn eigentlich für einen Vietnamesen und die Wege dieser drei Menschen werden sich kreuzen und sie erkennen, dass sie Seelenverwandte sind, weil sie leben alle in prekären Situationen.
Reiseinfluencerin, ist das ein Hinweis darauf, dass dieser Film ein Roadmovie ist?
Ja, also wir wandern viel, wir laufen viel. Es gibt auch bayerische Nacktwanderer, die da immer wieder rumlaufen. Die sind so eine Art Running Gag. Man kann aber auch von einem Roadmovie sprechen, weil doch die Biografien so ein bisschen in Bewegung kommt. Also Neda wird bei ihrer Tour feststellen, sie hat eigentlich Film studiert im Iran, dass die ganzen Attraktionen in Deutschland, die sie jetzt betrachtet, sie wird immer Touristin sein. Und der Koreaner Sang Num, der 1980 in die DDR damals übersiedelt ist, der wird der ewige Fremde bleiben. Also das stellen die Leute fest. Und Ursula verliebt sich auf einmal in eine Geigerin, die dort ein Konzert gibt. Die Geigerin kommt aus der Stadt, bringt das andere Leben mit. Und es ist dann sehr schön, wenn die beiden durch die Stadt gehen und sie bleiben dann stehen an einem alten Haus und da ist ein Gesicht in Stein gemeißelt.
Mutti sagt, das ist ein Bergmann, der Ärger mit dem Fürsten hatte und zur Strafe eingemauert wurde. Und jede Nacht kam seine Geliebte vorbei und wusch mit ihren Tränen den Stein ab, bis sein Gesicht wieder zum Vorschein kam.
Überzeugt die Konstruktion?
Ja, also ich finde, es ist ein sehr heiterer Film, ein sehr gegenwärtiger Film und auch ein sehr politischer Film. Also im Hintergrund hört man da manchmal im Radio Christian Lindner oder Friedrich Merz mit ihren Ressentiments gegen vermeintlich Arbeitsunwillige, gegen Migranten. Und die sie mit ihrer Politik ja eigentlich gegeneinander ausspielen wollen, die werden hier so eine schöne Widerstandstruppe, kriegen auch Rückendeckung. Der Film ist in Super 16 gedreht. Das sind warme, leuchtende Farben. Die Kamera ist immer bei ihnen. Sie muss sich nicht erklären. Und einmal fahren sie auch über die Straße der Volkssolidarität. Man hat das Gefühl, das kann mit denen wirklich Utopie werden.
Rosa von Braunheim ist gestern 83 Jahre alt geworden. Sein neuer Film heißt Satanische Sau.
Ja, gut, wie soll ich diesen Film erklären? Man könnte sagen, das ist ein autobiografischer Nachruf über sich selbst zu Lebzeiten. Der hat teilweise fiktive Elemente, teilweise gibt es einen Darsteller, der Rosa von Braunheim spielt. Teilweise lässt er aber auch seine Filme nochmal einblenden, guckt, was er wann gedreht hat. Also nicht der Schwule ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Er lässt aber auch seine Lieben Revue passieren, seine Lust. Das ist so ein Rundumschlag und er geht auch zu seinen Nachbarn. Das ist ein Paar, Conny und Gerd. 53 Jahre haben sie zusammengelebt, dann ist Conny gestorben und da ist die Trauer auf einmal im Raum. Und er denkt eben doch tatsächlich über seine eigene Vergänglichkeit nach, schlägt dabei aber so auch heitere Noten an, aber manchmal ist es eben auch todtraurig.
Braunheim hat Armin Dalla-Piccola diesmal eine Hauptrolle gegeben. Passt da?
Das passt auf alle Fälle. Also es passt jetzt vielleicht nicht optisch, aber ich meine, Rosa von Braunheim hat doch auch immer wieder gerne provoziert, gerade wenn es um Lust und Liebe geht. Als ich das erste Mal ein Interview mit ihm gemacht hatte, habe ich mich auch gefragt, wann hattest du denn das letzte Mal Sex und wie war es? Also das war ja so gang und gäbe. Und der Film geht auch damit los. Ich meine, Rosa von Braunheim hat ja diese Stofftiersammlung, da gibt es eben zwei Ferkel, die sich gegenseitig, so Stoffferkel, die sich besteigen. Und der Schauspieler muss eben sozusagen für die Lust stehen. Und da kommt dann eben auch da rein Lust im Alter, dass es keine Altersgrenze gibt. Und Rosa von Braunheim fragt auch den Schauspieler zu Beginn, ob er sich denn dieser Rolle gewachsen fühlt.
Du hast ja mit Nacktheit auch kein Problem, ne? Du bist auch auf der Bühne öfter nackt, auch in jedem Alter oder so. Oder würdest du es heute auch noch machen?
Ja. Für manche müsste man eine Triggerwarnung vorher einblenden. Vorsicht, sie sehen gleich einen dicken alten Schwulen. Aber mir selber ist jeder, ob ich jetzt den Daumen zeige oder meinen Pimmel, ist mir scheißegal.
Ja, und es ist eigentlich ganz schön, wie hier offen über Sex, über Alter nicht nur geredet wird, sondern wie dieser Sex auch manchmal gezeigt wird und wie auch ausgesprochen wird, dass das Begehren im Alter vielleicht anders ist, aber vielleicht auch inniger, schöner, konzentrierter.
Ich habe den Eindruck, dass das Label, eine Komödie zu sein, nicht so richtig stimmt.
Es ist auch schon eine Komödie. Ich meine, Rosa von Braunheim ist narzisstisch, das wissen wir alle. Er ist auch hier ein bisschen narzisstisch, aber er ist auch selbstironisch. Das kommt mit rein. Und was ich wirklich gut finde, ist, dass er auch so ein schönes Selbstbewusstsein hat. Weil ich meine, was er wirklich geschaffen hat, diese ganzen, also auch Drohungen, die er bekommen hat, Todesdrohungen und dass er sich anhören musste, schwuler Sex ist doch pervers und er immer wieder Kontra gegeben hat und das über so einen langen Zeitraum, dass das nochmal ausgesprochen wird und jetzt so kombiniert wird mit einer anderen Phase im Leben, auch sexuell, das hat was sehr Offenes, Schönes und Sympathisches.
Und am Ende ist der Film dann aber doch nicht zum Lachen.
Ich habe aber manchmal gelacht.
Anke Lewicke mit ihren Filmen der Woche, Die satanische Sau und Sehnsucht in Sangerhausen, ab morgen im Kino. Chemnitz, Europäische Kulturhauptstadt 2025. Noch bis Samstag, dann ist Finissage in der sächsischen Region, um dem traditionellen Weihnachtsmarkt Platz zu machen. Gemischt waren die Reaktionen, als die Europäische Union Chemnitz den Titel zusprach. Umso überraschter waren viele über das einfallsreiche und engagierte Programm. Was bleibt nun von der Kulturhauptstadt? Alexander Moritz zieht Bilanz.
500 Seiten dick war das Programmbuch der Kulturhauptstadt mit über 1000 Veranstaltungen. Das Programm sollte nicht nur Besucher in die Industriestadt locken, sondern auch die Stadtgesellschaft mitnehmen. Beides scheint gelungen.
Ich glaube, damit haben wir alle auch nicht gerechnet, dass es so erfolgreich sein wird.
Die Direktorin der Chemnitzer Kunstsammlungen, Florence Thomas, verweist auf Besucherrekorde. Die vielgelobte Ausstellung European Realities zur Realismusbewegung der 1920er und 30er Jahre zog 40.000 Interessierte an, die Edvard-Munch-Ausstellung über 80.000. Ein positives Fazit zieht auch Lars Neuenfeld, Kurator des Festivals Begehungen. Seit über 20 Jahren macht es leerstehende Gebäude in Chemnitz zu temporären Ausstellungsflächen. Im Kulturhauptstadtjahr das stillgelegte Braunkohle-Heizkraftwerk, ebenfalls mit Besucherrekord.
Also es war eine ganz andere Größenordnung als die Jahre zuvor. Und dass wir das gestemmt haben als Team, das bin ich auch ziemlich stolz drauf.
Doch was bleibt von diesem Schwung? In einer Umfrage des MDR glaubt nur eine Minderheit der Befragten daran, dass Chemnitz langfristig von der Kulturhauptstadt profitiert. Oberbürgermeister Sven Schulze plant, einige Veranstaltungen weiterzuführen. Rund um den Kunst- und Skulpturenweg Purple Path, das Kosmos Kulturfestival, Mitmachaktionen im Advent. Im kommenden Jahr gastiert zudem für 2,5 Wochen das internationale Festival Theater der Welt in Chemnitz. Ab 2027 soll es dann alle 2 Jahre ein Kunstfestival geben, über das bisher wenig mehr bekannt ist als der Name Unseen Biennale. Details und Umfang der Biennale sind noch offen, ebenso wie die Finanzierung. Für die Kulturhauptstadt-Nachfolgeprojekte plant die Stadt Chemnitz rund 2 Millionen Euro ein. Die sächsische Landesregierung hat 900.000 Euro in Aussicht gestellt. Mit dem Kulturstaatsminister des Bundes, Wolfram Weimer, laufen noch Gespräche. Oberbürgermeister Schulze blickt dennoch positiv auf das Kulturhauptstadterbe.
Das Jahr hat gezeigt, wozu Chemnitz auch in der Lage ist, auch in Rahmenbedingungen, die nie unbedingt so bombastisch sind. Weil die Finanzen waren ja vorher auch schon schwierig. Und daran sollten wir uns hochziehen und nicht schon wieder in Katastrophenszenarien uns ergehen.
Im Chemnitzer Kulturbetrieb ist die Stimmung eher betrübt. Das zusätzliche Geld für die Kulturhauptstadt ist ausgegeben. Nun muss die Stadt Chemnitz drastisch sparen. Die regulären Budgets werden um 5% gekürzt. Das trifft auch Kultur- und Jugendeinrichtungen.
Wir haben auch kein Ankaufsetat mehr zum Beispiel, weil investive Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Also es sind verschiedene Ebenen, wo wir schon einsparen mussten.
So die Direktorin der Kunstsammlungen Turmes. Ihr Haus bleibt ab Januar jede Woche einen zusätzlichen Tag geschlossen. Kleinere Museen, wie das erst im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt eröffnete Karl Schmidt-Rottluff-Haus und die Villa Esche, öffnen nur noch am Wochenende.
Was sehr schmerzhaft ist, selbstverständlich, weil gerade wenn man überregionales Publikum nach Chemnitz ziehen möchte, braucht es diese Kleinode.
Noch schmerzlichere Einschnitte befürchtet die freie Szene. Ein Open-Space-Laden, in dem sich Vereine kostenlos treffen konnten, wird geschlossen. Auch die Pochenbiennale, ein Festival für zeitgenössische Kunst mit Fokus auf Osteuropa, sei für kommendes Jahr nicht gesichert, so Kurator Benjamin Gruner.
Wir werden auch Mitarbeiter entlassen Ende des Jahres. Das Projekt wird auf eine ehrenamtliche Struktur zurückfallen.
Kulturmanager Gruner blickt ohnehin kritisch auf die Kulturhauptstadt. Das Fördergeld sei auf zu viele kleine Projekte verteilt worden. Nun drohe vieles wieder einzuschlafen. Auch das Begehungen-Festival muss um seine Finanzierung kämpfen. Der Geldsegen durch die Kulturhauptstadt habe bei vielen in der kleinen Chemnitzer Kulturwelt die Ansprüche steigen lassen, glaubt Begehungen-Kurator Neuenfeld.
Man muss sich vorstellen, dass wir alle noch ein bisschen auf Drogen sind. Also es war viel los, ungeahnt viele Menschen. Also es beflügelt einen natürlich und man will das natürlich irgendwie weitermachen. Aber ich glaube, alle gucken gerade so wie ich so ein bisschen in so ein Loch rein und sagen, mal sehen, ob da demnächst was reinkommt.
Allerdings, die Chemnitzer Kulturszene sei mutiger und professioneller geworden. Zum Beispiel, um Fördergelder auch auf internationaler Ebene zu beantragen. Das habe die Kulturhauptstadt erreicht.
Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz berichtete über ein knappes Jahr Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt 2025. Am Samstag wird Abschied gefeiert. Arno Orzesek knüpft jetzt an den Anfang dieser Fazitausgabe an. In seiner Kulturpresseschau geht es um den Friedensplan für die Ukraine und einer gewissen Wehmut, weil es im Weißen Haus unter republikanischer Führung zumindest mal anständige Manieren und angemessene Wortmeldungen gab.
Dreimal dürfen Sie raten, wen die Wochenzeitung Die Zeit hier zitiert. Wenn jemand sagt, lasst uns Zölle auf ausländische Importe erheben, klingt das zunächst patriotisch. Man schützt amerikanische Produkte, man schützt Arbeitsplätze. Manchmal mag das für einen Moment sogar funktionieren. Doch dieser Moment ist kurz. Dann geschieht das Schlimmste. Märkte schrumpfen, Unternehmen kollabieren und Millionen Menschen verlieren ihre Arbeit. Also sprach der republikanische US-Präsident Ronald Reagan 1987 und nun druckt die Zeit seine Worte unter der Überschrift »Der gute Amerikaner« sehr groß und rot im Feuilleton ab. Warum? Weil der Demokratieforscher Torben Lüttchen nach Gegenspielern für, also gegen Donald Trump sucht, sie seien tot oder lebendig, und ausgerechnet bei Ronald Reagan hängen bleibt. Falls Sie ein bisschen älter sind und aus der linken Ecke kommen oder selbige weiterhin bewohnen, wird Ihnen Reagan als neoliberaler Gott sei bei uns erinnerlich sein. Doch offenbar sind die Zeiten Trumps wegen so bitter geworden, dass sich sogar die US-Demokraten auf Reagan berufen, wie Lüttchen in der Zeit ausführt. Ihnen dient Reagan heute als Spiegel, der den Republikanern vorgehalten wird, um ihnen zu zeigen, wie weit sie vom rechten Weg abgekommen sind. Gern zitieren sie aus Reagans Abschiedsrede 1989, in der der scheidende Präsident Einwanderung als Lebenselixier Amerikas bezeichnete und als einzige Garantie dafür, dass das Land sich permanent neu erfinden könne. Für eine Gegenspielerin Trumps konnte man Taylor Swift halten. Im Wahlkampf hatte sie Kamala Harris unterstützt. Doch seit längerem ist von ihr nichts Politisches mehr zu hören, weshalb sich Alim Keray in der Wochenzeitung Der Freitag enttäuscht über das Schweigen der Swift äußert. Alle warten auf ein Statement von Taylor Swift, es kommt aber nichts. Weder zu den Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gibt es von ihr ein Statement noch zum Israel-Gaza-Konflikt. Dieser überneutrale Fahrstil ähnelt dem vieler anderer sonst engagierter Promis. Die Schauspielerin Jennifer Lawrence erklärte kürzlich, sie werde über den Präsidenten nicht mehr öffentlich diskutieren, da dies nur Öl ins Feuer gießen würde, das das Land zerreißt. Feuer, das das Land zerreißt? Eine schiefe Metapher von Jennifer Lawrence in einem Artikel von Alim Keray im Freitag. Unterdessen hat die US-Administration einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt, der sogleich heftig kritisiert wurde. Eben das tut auch der Historiker Timothy Snyder, der in der Süddeutschen Zeitung 6 grundlegende Probleme des Plans fixiert. Hier das 4. Trumps Plan sieht keine glaubwürdigen Durchsetzungsmechanismen vor. Angesichts der Tatsache, dass Russland gegen jede Vereinbarung mit der Ukraine verstoßen hat, die es jemals getroffen hat, sind Zusicherungen des Kreml, er werde nicht versuchen, weiteres ukrainisches Territorium zu erobern, bedeutungslos. Auch den Sicherheitsgarantien der USA fehlt es an Substanz. Die einzig sinnvolle Abschreckung gegen einen neuerlichen russischen Angriff ist der NATO-Beitritt der Ukraine, den die vorgeschlagene Regelung ausdrücklich verbietet. Timothy Snyder in der SZ. Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit der ukrainischen Menschenrechtlerin Oleksandra Matwitschuk, die als Vertreterin von Center for Civil Liberties den Friedensnobelpreis, den Trump gern hätte, bereits hat. Sonja Zekri möchte von Matwitschuk wissen, wie es den Ukrainern geht angesichts dessen, dass die halbe Welt über einen möglichen Frieden redet. All diese Pläne haben etwas Surreales, das nichts mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat. Nach einem russischen Angriff auf Kiew habe ich heute als erstes meine Familie angerufen, ob sie noch lebt, ob ich bei meiner Rückkehr noch ein Zuhause habe. Wir erleben eine politische Debatte über die Zukunft der Ukraine ohne Einbeziehung der Ukraine. Aber wir wissen, dass unser Schicksal am Ende nicht in Moskau, Washington, Brüssel entschieden wird, sondern in Kiew. Oleksandra Matwitschuk in der SZ. Kaum zu glauben, aber wahr. Trotz des waltenden Gesamtschlamassels behauptet eine Überschrift in der Zeit, es ist Hoffnung in allem.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.